Lass uns beten. Herr unser Gott, auf dich vertrauen wir allein. Wir danken dir, dass du uns zugesagt hast, deine heilige Gegenwart, da wo dein Volk sich versammelt um deinen Namen. Und so, Herr, lass diesen Gottesdienst gebraucht werden zur Ehre deines Namens und zur Veränderung von uns, dass wir dich mehr preisen und mehr lieben und mehr verstehen, deine Kraft, die in uns wirkt. O Herr, fülle uns doch neu mit deinem Geist, dass wir voranschreiten in Heiligung und dass wir dich noch inniger loben und preisen und anbeten mit unserem Leben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Speise kann nicht nähren, Medizin kann nicht heilen, Kleidung kann nicht wärmen. Es sei denn, es wird auch in rechter Weise angewendet. Speise und Medikamente müssen in den Körper aufgenommen werden. Niemand wird satt, indem er bei der Bäckerei durch das Schaufenster guckt. Kleidung muss angezogen werden. Niemand wird gewärmt, indem er eine Jacke im Kleiderschrank hängen sieht. Es muss angewendet werden, sonst erfüllt es nicht den sinngemäßen Zweck. Doch wie ist es eigentlich mit der Erlösung? Jesus Christus hat sein gerechtes und heiliges Leben. Er hat ein gerechtes und heiliges Leben geführt. Und er hat dieses vollkommene Leben freiwillig als ein stellvertretendes Opfer für Sünder hingegeben. Er ist auferstanden in Herrlichkeit und er lebt. Und dies ist auch ein Zeichen dafür, dass die von ihm erworbene Erlösung völlig rechtskräftig und gültig ist. Der Herr ist auferstanden. Doch wie hat das, was Jesus getan hat, wie hat sein Tod und seine Auferstehung und die Erlösung, die er erwirkt hat, wie hat diese Erlösung etwas mit uns zu tun? Wie wird diese Erlösung angewendet in unserem Leben? Dazu lasst uns aufschlagen den 1. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel und wir lesen die Verse 2 bis 5. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, ab Vers 2. Hier schreibt der Apostel Paulus: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Paulus, er bestätigt hier der Gemeinde in Thessalonich auf beeindruckende Weise, warum sie sich sicher sein können, dass die Erlösung, die Christus als Stellvertreter und vollkommener Mittler erworben hat, ihnen tatsächlich und persönlich zuteil geworden ist. Er ruft sie auf zu erkennen, dass sie Teilhaber sind des Evangeliums. Sie gehören zu Christus. Die Erlösung ist ihre. Denn sie haben das Evangelium nicht nur äußerlich gehört, sondern das Evangelium erging an ihnen in Kraft, schreibt Paulus. Es wurde wahrhaftig angewendet in ihrem Leben, und zwar im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Im kleinen Katechismus finden wir das Thema, wie die Erlösung angewendet wird, in der 30. Frage. Kleiner Katechismus, Frage 30, die lautet wie folgt. Wie werden die von Gott Erwählten Teilhaber der von Christus erworbenen Erlösung? Und die Antwort: Die von Gott Erwählten werden dadurch Teilhaber der von Christus erworbenen Erlösung, dass Gott der Vater sie ihnen durch seinen Heiligen Geist wirksam zueignet. Wir wollen heute nur auf zwei Punkte eingehen und in den nächsten Wochen auch anhand der nächsten Fragen die weiteren Punkte behandeln, die sich aus dieser Anwendung ergeben. Aber das Erste, was hier in unserer heutigen Frage und Antwort betont ist, ist erstens, wer wendet die Erlösung an? Wer wendet die Erlösung an? Paulus macht gegenüber den Thessalonikern gleich zu Beginn deutlich, wer hier der Handelnde ist. Wir danken Gott. Wir danken Gott, heißt es, indem wir an euer Werk des Glaubens gedenken, denn unser Evangelium erging nicht an euch, ging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also zunächst einmal müssen wir hier betonen, dass es Gott ist, der die Erlösung geplant hat. Gott, der die Erlösung erworben hat. Und auch Gott, der die Erlösung anwendet. Es ist eben nicht der Mensch. Paulus schreibt nicht, ich danke euch, dass ihr das angenommen habt, was wir euch verkündet haben. Dass ihr das wirksam angeeignet habt, was wir euch angeboten haben. Nein, wir danken Gott allezeit. Das ganze Evangelium ist von Gott und durch Gott. Das Evangelium, er sagt auch nicht, ich danke euch, dass ihr in eurer Kraft das Evangelium aufgenommen habt. Sondern er sagt, das Evangelium erging an euch in großer Kraft. Die Kraft ist nicht die der Menschen, die Kraft ist die Kraft Gottes, in welcher das Evangelium an die Gläubigen erging. Es wurde an ihnen angewendet. Sie wurden in das Evangelium gekleidet. Sie wurden von diesem Evangelium gespeist. Sie wurden durch dieses Evangelium geheilt. Genauso wie der dreieinige Gott in der Schöpfung, in seinen drei Personen tätig war, so auch in der Neuschöpfung des Menschen. Die Gläubigen waren Empfänger. Nicht die handelnden Akteure. Gott ist es, der wirkt. Der Vater hat die Erlösung bestimmt. In Johannes 10, Vers 17 und 18, da bestätigt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Also hier geht es um das Sterben und Auferstehen Jesu. So wie er die Erlösung vollbracht hat. Und dann sagt er aber hier am Ende von Vers 18, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Gott der Vater hat vor Grundlegung der Welt beschlossen, Sünder zu erlösen durch den Sühnetod des Sohnes. Und noch bevor Adam und Eva gesündigt haben, gab es innerhalb der Dreieinigkeit einen Bund der Erlösung, dass sie die Rettung von Sündern vollbringen. Der Vater gab hierfür dem Sohn ein Gebot, nämlich er soll sein Leben als stellvertretendes Sühneopfer hingeben und dann in Herrlichkeit das Leben wieder an sich nehmen, um für sein Volk einzustehen. Gott, der Vater hat also die Erlösung bestimmt. Paulus preist ihn dafür. Wir danken Gott allezeit. Und der Sohn hat die Erlösung erworben. In Hebräer 9, Vers 12, da heißt es, Christus aber ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Christus hat uns eine ewige Erlösung erworben. Ja, die Erlösung ist keine sentimentale Entscheidung, Sünden vielleicht doch nicht zu bestrafen. Nein, die Erlösung ist ein teuer erkauftes Leben durch einen vollkommenen, göttlichen Stellvertreter der Menschen. Er musste die Erlösung erwerben, er musste es bezahlen, er musste die Seelen von Menschen erkaufen durch sein kostbares Blut. Gott, der Sohn ist Mensch geworden, hat mit seinem Blut bezahlt, starb leibhaftig am Kreuz, er litt höchste Seelenqualen und trug den grimmigen und heiligen Zorn Gottes und nahm auf sich den Fluch über die Sünde. Oh, die Erlösung ist teuer erworben. Jesus musste die Erlösung durch sein Leben und Sterben teuer erkaufen. Gott, der Sohn, hat im Gehorsam gegenüber dem Vater die Erlösung erworben. Und der Heilige Geist ist es, der diese Erlösung, die Christus erworben hat, am Menschen anwendet. In Johannes 16, Vers 14 heißt es, kündigt Jesus an über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und das bestätigt Paulus in unserem Bibeltext hier. Das Kennzeichen und die Bestätigung, dass die Thessaloniker nicht nur von dem Plan der Erlösung hörten und nicht nur die Rettungstat Jesu verstanden haben, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist und das als eine wahre historische Tatsache angenommen haben, sondern dass diese Erlösung auch wirklich tatsächlich ihnen gilt, erklärt Paulus mit dem Hinweis auf den Heiligen Geist. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist das Kennzeichen dafür, dass sie Anteil haben an der Erlösung. Das bedeutet, der Heilige Geist ist für unsere Rettung genauso wichtig wie der Kreuzestod Jesu. Denn ohne den Heiligen Geist hätten wir keinen Anteil am Werk Christi. Der Puritaner Thomas Goodwin erschreibt, es gibt drei Arten von Werken, durch die unsere Erlösung vollendet und verwirklicht wird. Erstens, inwendig in Gott, in Bezug auf uns, als seine ewige Liebe, die auf uns gerichtet ist und aus der heraus er uns erwählt hat, diese und alle Segnungen für uns vorgesehen hat. Zweitens, vermittelt in Christus, der für uns gehandelt hat, in allem, was er stellvertretend für uns und an unserer Statt getan oder erlitten hat. Und drittens, anwendend, gewirkt in uns und an uns in der Ausstattung mit all diesen Segnungen durch seinen Geist, wie Berufung, Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Drei Werke Gottes in seinen drei Personen. Die Erlösung geplant, erworben, angewendet. Es sind drei Werke Gottes. Die Erlösung wurde also außerhalb von uns und ganz ohne uns erworben von Christus, aber die Anwendung der Erlösung findet in uns statt durch den Heiligen Geist. Die letzten 8 Fragen im Katechismus, die drehten sich alle um die Person und das Werk von Christus. Es ging um die von Christus erwirkte Erlösung. Und mit unserer Frage 30 geht es nun um die Auswirkung der Erlösung auf das Leben des Christen. Und hier wird die besondere Rolle des Heiligen Geistes vorgestellt. Da, wo das, was Christus für uns getan hat, da, wo das unser Leben trifft, in dieser Zeit, zu dem bestimmten Augenblick, den Gott bestimmt hat. Oh, das geschieht durch Gott, den Heiligen Geist. der von Christus nimmt, das, was er erwirkt hat, und anwendet auf die Gläubigen. Denn unser Evangelium erging an euch im Heiligen Geist. Und wo das nicht geschieht, da ist der Glaube nur etwas Verstandesmäßiges. Da ist der Glaube vielleicht nur etwas Gefühlsmäßiges, aber keine Anwendung der Erlösung. Nicht unser Verstand, nicht unser Wille, nicht unser leiblicher Vater oder der Pastor sind es, die die Erlösung am Menschen anwenden. Es ist nicht ein nachgesprochenes Gebet, durch welches wir die Erlösung anwenden auf unser Leben. Es sind nicht überredende Worte eines Predigers oder leidenschaftliche Motivation eines Evangelisten, sondern die kräftige Wirkung des Heiligen Geistes im Menschen, der uns die Erlösung zueignet, die Christus erworben hat und die der Vater bestimmt hat. Noch ein Zitat von einem bekannten Puritaner, John Owen. Er schreibt: Das Geheimnis der Liebe des Vaters zu sehen, die im Blut des Mittlers wirkt und so durch den Glauben den großen Vorgang der göttlichen Weisheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit darin zu betrachten, wie wenige erreichen es. Durch Christus zu Gott zu kommen, um Vergebung zu erlangen und zu sehen, wie das Gesetz all seine Drohungen und Flüche in seinem Blute losspricht und im Kreuz seinen Stachel verliert und seine Verpflichtung zur Bestrafung ein Ende setzt, zu sehen, wie alle Sünden in den Händen der göttlichen Gerechtigkeit gesammelt und im Mittler zusammengeführt werden und wie die ewige Liebe triumphierend aus seinem Blut entspringt und in Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung erblüht. Das kann das Herz eines Sünders nur durch den Geist Gottes erfassen. Nur durch den Geist Gottes. Also wer ist es, der die Erlösung anwendet? Nun, es geschieht nicht ohne uns als Person. Paulus schreibt hier, dass er sich erinnert an das Werk des Glaubens von den Thessalonichern und wie sie hoffen und wie sie lieben, wie sie ausharren. Das ist alles, sie sind mit einbezogen. Aber letztendlich ist nicht ihr Glaube oder ihre Liebe oder ihr Ausharren der Grund dafür, dass sie die Erlösung in ihrem Leben anwenden, sondern nur ein Kennzeichen davon, dass der Heilige Geist die Erlösung an ihnen angewendet hat. Zweitens, an wen wird die Erlösung angewendet? Wenn es also das besondere Werk des Heiligen Geistes ist und nicht ein Werk, eine Entscheidung des Menschen, wieso gibt es dann einige Menschen, die erlöst sind und andere, die es nicht sind? Wenn es nicht der freie Wille des Menschen ist, der die Erlösung Christi anwendet oder ablehnt, was ist denn das Kriterium, an wen der Heilige Geist die Erlösung anwendet? Nun, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, dann habt ihr es im Text sicher gehört. Vers 4, und wir kennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Wir kennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Warum? Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wenn also der Heilige Geist die Erlösung am Menschen wirksam anwendet, wenn das Evangelium in Kraft zu dir durchdringt und dein Leben verändert, dein Herz verändert, deinen Willen verändert, deinen Verstand erleuchtet, oh, dann ist das sichere Kennzeichen für Paulus, für die Auserwählung Gottes. Für die Auserwählung Gottes. Ja, Christus ist gestorben für sein Volk, für seine Schafe, für seine Braut, für die Erwählten, für diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus wusste, für wen er stirbt. Jesus wusste, welche Menschen er loskauft. Jesus wusste, für wen er die Erlösung erworben hat. Nun sagen diejenigen, sagen einige, aber Gott gibt doch bestimmt jedem eine Chance, gerettet zu werden, oder? Hat nicht jeder Mensch irgendwie diese Möglichkeit, zu Gott zu kommen? Und kann das dann entweder annehmen oder ausschlagen? Nun, wir bekennen, das Angebot ist universal. Wir sollen allen Menschen verkündigen, das Evangelium. Dass jeder, der an Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber wenn die Erlösung nicht mehr wäre als eine Chance, dann würden alle Menschen verloren gehen, ohne Ausnahme. In 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. Und nein, der Plan der Erlösung ist nicht abhängig von einer Chance und einer Möglichkeit. Sondern Christi Erlösung ist gewiss und wirksam angewendet an allen, die von Gott zum Heil erwählt worden sind. Und dennoch ist jeder, der verloren geht, selbst schuld an seinem Verderben. Denn sie nehmen nicht an, was von Geist Gottes ist. Selbst wenn sie das Evangelium hören, wollen sie Christus nicht vertrauen. Aber damit die Auserwählten gerettet werden, muss Gott in der Kraft des Heiligen Geistes so sehr in unser Leben eindringen, dass wir lernen zu sehen das Gute und lernen zu lieben, was Gott liebt. Als viele aufgehört hatten, Jesus nachzufolgen, weil sie sich gestoßen haben, geärgert haben an seinen harten Worten, da sagt er in Johannes 6, Vers 63 bis 65 diese beeindruckenden Worte. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, das heißt die menschliche Kraft, nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Und jetzt kommentiert Johannes. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Niemand kann zu Christus kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben durch die Kraft und die persönliche Wirkung des Heiligen Geistes in dem Menschen. Der Mensch ist in sich selbst so sündig und unwillig zu irgendetwas Gutem, dass er niemals die Segnungen der Erlösung Christi ergreifen würde. Die ganze Menschheit verdient den ewigen Tod aufgrund dessen, dass sie das Gute hassen und das Böse lieben. Wäre die Erlösung nicht mehr als eine Chance und eine Möglichkeit, wir würden alle verloren gehen. Es braucht das mächtige Eingreifen Gottes durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der unseren Herzen verändert und uns zur Buße und zum Glauben leitet. Und das tut Gott nach seiner freien Wahl durch Auserwählung. Er tut dies an allen, für die Christus gestorben ist, die der Vater aus freier Gnade und zu seiner Ehre zur Erlösung erwählt hat, damit die Herrlichkeit seiner Gnade gerühmt wird. Wir wollen einige wenige Anwendungen daraus nehmen. Zum einen, bete ernsthaft um den Heiligen Geist. In Lukas 11, Vers 13 steht eine beeindruckende Verheißung. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Das ist ein Aufruf. Bittet den Vater um den Heiligen Geist, damit der Heilige Geist in euch die Erlösung anwendet, die Christus erworben hat. Nun, heißt das, dass es doch abhängig ist von unserem Gebet? Oh nein. Diese Sehnsucht, um den Heiligen Geist zu flehen, ist bereits eine Wirkung Gottes. Aber es steckt eine Verheißung darin. Und wenn du das liest und du weißt, die Erlösung ist in meinem Leben noch nicht angewendet worden, dann nimm dir diesen Vers zu Herzen. Das, was du brauchst, ist nicht mehr Verstand. Das, was du brauchst, ist nicht mehr Kraft. Das, was du brauchst, sind nicht andere Umstände. Das, was du brauchst, ist der Heilige Geist, den der Vater dir verspricht, wenn du ihn ernsthaft bittest. Flehe um den Heiligen Geist, dass er die Erlösung Christi anwendet in deinem Leben. Und gib dich nicht zufrieden mit all dem, was du über die Bibel weißt. Gib dich nicht zufrieden mit den äußeren Formen, dass du heute hier im Gottesdienst sitzt, schon zum zweiten Mal. Gib dich nicht mit den äußeren Formen zufrieden, noch nicht mal mit deiner Taufe. In Apostelgeschichte 8 erfahren wir von einem Mann, der hieß Simon, und der wurde getauft von einem der Diakone. Als Petrus ihm begegnet, sagt er in Apostelgeschichte 8, Vers 21, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Mit nichts anderem bekommst du Anteil an Christus, als durch seinen Geist, der die Erlösung anwendet. Gib dich nicht zufrieden mit all dem, was du weißt, mit all dem, was du äußerlich erlebst. Oder irgendwelchen äußeren Gnadengaben, die du gebrauchst. Flehe um den Heiligen Geist. Und zweitens, hindere nicht die fortlaufende Wirkung des Geistes. Wir haben gehört in der Bekenntnislesung, dass die gleiche Kraft, die zu unserer Wiedergeburt nötig war, dass diese Kraft auch durch das Wort und den Heiligen Geist in uns wirkt, mehr und mehr. Der Heilige Geist, der die Erlösung anwendet, er ist es, der in uns bleibt und in uns wirkt. Darum warnt uns die Schrift: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Oder hier auch in 1. Thessalonicher am Ende, in Kapitel 5, den Geist löscht nicht aus. Nun, es bedeutet nicht, dass wir den Heiligen Geist völlig loswerden können, der uns erneuert hat, der die Erlösung angewendet hat, dass wir all das wieder verlieren können, nein. Aber es bedeutet, dass wir schwach werden können an der Kraft und der Gewissheit der Erlösung. Hier heißt es doch, wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Thessalonicher haben vielleicht gezweifelt. Paulus, wir haben gehört von Leuten, die haben uns unsicher gemacht. Und er sagt, nein, wir kennen eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und er schreibt, dass sie alle Zeit Gott danken und gedenken an euer Werk des Glaubens und die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Nun, all diese Dinge, es sind Wirkungen durch den Heiligen Geist in den Gläubigen. Dass dort geistliche Kraft ist und nicht Kraftlosigkeit und Schwachheit. Dass dort große Gewissheit ist und nicht Zweifel und Zagen. Dass dort ein Werk des Glaubens ist und Bemühung der Liebe und ausharren in der Hoffnung, oh, damit wir darin wachsen und darin stark werden, betrübt den Geist nicht. Durch Sünde, durch sündige Gewohnheiten, durch eine falsche Gesinnung, durch Missachten der Gnadengaben. Hindert nicht die fortlaufende Wirkung des Geistes Gottes, sondern der, der uns die Erlösung anwendet. Er ist es auch, der uns kräftigt in der Heiligung. Und zuletzt preise Gott für die große Erlösung. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Wir danken Gott alle Zeit. Und all das, was die Christen tun, Paulus bringt es vor Gott und sagt: Danke für diese Werke, die du in ihnen hervorgebracht hast. Danke für diese Liebe, die dein Geist in ihre Herzen ausgeschüttet hat. Danke für diese Hoffnung, dass sie selbst in Not, in Bedrängnis, in Gefahren ausharren können, weil sie Hoffnung haben. In Hebräer 3, Vers 14 heißt es: Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Und dafür wollen wir Gott beständig loben und ihm danken und nicht auf uns selbst schauen und selbst auf die Schulter klopfen, sondern dem Herrn loben und preisen für sein Evangelium, für die Erlösung von Rettern zur Ehre seines Namens. Amen.